Hallo und herzlich willkommen zu einem Interview. Und ihr hört es schon an der ein bisschen anderen Soundqualität. Heute haben wir ein Interview und zwar live in meinem großen, tollen Praxisraum. Habe ich auch nicht oft die Gelegenheit, habe ich aber sehr, sehr gerne. Das ist auch immer eine andere Energie. Das werden wir hoffentlich dann gleich merken. Weil die letzten Interviews, die wirklich live waren, die haben einfach eine andere Dynamik. Da freue ich mich sehr und wir sind ja immer noch in der Reihe von den Tierhomöopathie-Interviews, die so im Herbst angefangen haben. Und da freue ich mich heute, jemanden sehr Engagierten dabei da zu haben, der seit sehr langer Zeit sich schon für die Tierhomöopathie in der Schweiz stark macht und da viele auch wichtige Rollen übernommen hat in seinem Leben. Und zwar ist das die Denise Birkmann, die heute bei mir ist und den Weg zu mir gefunden hat. Sie hat sehr lange Zeit in der Region auch unterrichtet und gewirkt am Planterhof. Wem das was sagt aus der Region, den kennt man hier gut und hat sich viel für die Homöopathie bei Tieren weitergebildet, aber auch unterrichtet, Kurse gegeben, war im Vorstand von dem Verband und so weiter. Also da haben wir wirklich jemanden, der jetzt viel zur Homöopathie beitragen kann. Und da freue ich mich sehr, dass du heute da bist, Denise.
Danke.
Ich fange immer gern an mit der Frage, wie bist du zur Homöopathie gekommen? Weil da haben wir gerade, lernen wir dich ein bisschen individueller kennen.
Ja.
Wie ist da dein Weg gewesen?
Also wie bin ich zur Tierhomöopathie gekommen? Tiere waren schon immer mein Leben, seit Kind. Ich hatte, die Schwester meiner Großmutter hat einen Bauernhof gehabt, da habe ich meine Ferien verbracht. Also Tiere sind schon immer eine Herzensangelegenheit von mir. Und dann, wie bin ich zur Homöopathie gekommen? Das war dann, meine ich, über meine Kinder, als die klein waren und krank waren und ich eine Alternative gesucht habe zum Kinderarzt, der war ganz furchtbar. Und dann bin ich bei einem Heilpraktiker und schließlich bei einem Homöopathen gelandet. Und das hat dann so dann dieses Klick gemacht.
Ja.
Das könnte man ja auch für Tiere machen. Und dann habe ich so eine kleine 12-Mittel-Taschenapotheke gekauft und mal angefangen, meine Ziegen zu behandeln, mit wahnsinnigem Anfängerglück. Ja, so hat das angefangen.
Ja.
Und als dann meine Kinder ein bisschen größer waren, habe ich die erste Ausbildung angefangen. Mhm. Das war in der Schweiz noch ganz klein und minimalistisch. Und dann hat das aber nicht gereicht. Dann habe ich noch eine Humanhomöopathie-Ausbildung gemacht, weil man muss wahnsinnig viel wissen.
Mhm.
So hat sich das entwickelt. Ja.
Ja. Gibt es da aus der Zeit so einen ganz einprägsamen Fall oder ganz wichtige Situation, wo du sagst, das war auch so, da habe ich die Homöopathie auch erst so richtig verstanden oder lieben gelernt. Gibt es da so, was dir einfällt? Weil ich weiß, dass zum Beispiel bei mir, mein Papa hat mich das erste Mal behandelt mit Pseudokrupp.
Mhm.
Habe ich letztens mit ihm wieder gesprochen.
Mhm.
Und wir waren eben schon bei XY und Z, wie das dann auch so ist. Und dann irgendwie nach einem Globuli war das weg und danach war die ganze Familie wie begeistert.
Ja.
Das so ein, hat die ganze Familie nachher zum Homöopathen
gebracht
und mich schlussendlich hierher. Also gibt es da auch so ein, du sagst da mit der Ziege zum Beispiel, das wäre vielleicht ganz interessant, weil Ziege hatten wir bisher noch nicht im Podcast.
Die hatte eine, da habe ich selber gestaunt, die hatte eine ganz furchtbare, eitrige Euterentzündung. Mhm. Das Euter war steinhart und sie hatte Fieber und der Tierarzt war da und hat gesagt, ja, das Euter ist futsch, selbst wenn die Ziege überlebt. Und dann habe ich da meine 12 Mittelchen in D12-Potenz studiert. Heute würde ich da die Hände verrühren, nicht? Und habe ihr Mercurius gegeben und die wurde wieder gesund.
Ja, ja. Ja, ziemlich beeindruckend.
Ja.
Und auch nicht so ein leichtes Mittel, ne? Mercurius richtig anzuwenden.
Nein, als Anfänger schon, weil man weiß ja nicht viel,
richtig.
Man hat nicht viel Auswahl. Und jetzt ist es schwieriger, ja.
Mit mehr Wissen. Ne?
Genau.
Schön.
Ja.
Ja, weil Ziege hatten wir wirklich noch nicht. Interessant, ne? Was man also machen kann. Ich will auch unbedingt noch, passt jetzt nicht hierher, aber auch die Pflanzenhomöopathin irgendwann noch einladen.
Das ist auch spannend, ja.
Weil ich habe mit der Pflanze dort, du siehst sie jetzt, ja. Die war auch schon mehr oder weniger tot und die sieht nicht schlecht aus, ne? Dafür, dass sie mir fast gestorben ist.
Ja.
Und die habe ich aufgepäppelt mit Psorhinum.
Ah, okay.
Ja. Die hatte so Trauermücken und wir haben sie nicht losgeworden und nicht losgeworden. Und dann ist sie mir wirklich eingegangen und dann Psorhinum hat das geheilt. Und bei der Pflanze, die hat so Milben, so weiße.
Ja.
Da habe ich jetzt auf den Rat von einer mit Sulfur, aber es läuft noch nicht so gut.
Also,
da müssen wir noch ran.
Okay, ja, das habe ich auch schon versucht.
Ja.
Nachts, die Eiche, die war voll von Pilz, meine schöne alte Eiche. Wo es niemand gesehen hat, bin ich da mit der Gießkanne und habe, ich weiß nicht, Dulcamar und noch was, weil es war so regnerisches Wetter gegeben. Ja.
Sehr schön. Vielen Dank, gute Einleitung. Wir haben im Moment so eine andere Reihe im Podcast, die ich gern mit dir auch besprechen würde, nämlich so dieses, was würde ich anfangen, wenn ich nochmal neu anfangen könnte, was würde ich wie anders machen, was wäre so für Anfänger auch eine gute Input, wo du sagst, ah, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir vielleicht den einen oder anderen Umweg gespart.
Ja, gut. Heute haben wir in der Schweiz wirklich die Möglichkeit, von Anfang an eine gute Ausbildung zu machen. Es ist teuer. Das hatte ich damals noch nicht. Das war vor über 30 Jahren. Und das denke ich schon wichtig. Und das ist dann halt ein bisschen in der Schweiz so, die Schulen, das ist manchmal ein bisschen fundamentalistisch. Die eine ist Kent, die andere ist miasmatisch und so. Ich finde es ganz wichtig, dass man alles anschaut. Von Anfang an offen bleibt für alles. Das finde ich ganz wichtig, weil es ist alles Homöopathie. Und ich denke in der Praxis nachher, ich brauche alles. Bei mir gibt es Patienten, die bekommen ein Konstitutionsmittel nach Kent und andere werden streng miasmatisch behandelt und manchmal nur noch organotrop. Man soll offen sein für alles, das finde ich ganz wichtig. Und ich denke, man darf auch nicht verzweifeln. Homöopathie lernen heißt Erfahrungen machen. Man kann es nicht nur in der Theorie lernen. Und das heißt, auch nach 10 Jahren muss man sich noch sagen, oh, hätte ich das nur schon gewusst. Das gehört dazu. Das geht nicht anders. Es muss über die Erfahrung gehen. So. Und man muss einfach offen sein für alles.
Ja, sehr gut. Super Punkt.
Und was auch noch ist, was ich manchmal ein bisschen vermisse, Sicherheit, wo wirklich, also weil eben wegen den vielen verschiedenen Methoden in der Homöopathie, Hahnemann lesen. Organon, das Band 1 der chronischen Krankheit, das ist gar nicht so viel, aber nur schon diese zwei lesen, bis man es verstanden hat, das gibt Sicherheit. Weil jedes Wort, was da drin steht, stimmt heute. Egal, was andere erzählen.
Ja, das würde ich ein gutes Buch. Wir machen ja immer mal wieder Leseecke auch im Podcast, dann schlage ich so Sachen auf und dann lesen wir das aus dem, das finde ich immer wieder wichtig. Wobei auch heute einige Kollegen das so wie ein bisschen in den Wind schlagen, weil sie denken, ja, Hahnemann hätte das ja auch überarbeitet. So, wir sollten das nicht als so eine feststehende Bibel nehmen.
Ja.
Aber ich finde, dass da bin ich eher bei dir, diese Ähnlichkeitsgesetz im Kern darf sich auch nicht verändert haben, weil sonst wäre es kein Naturgesetz.
Genau.
So, das heißt, ist vielleicht heute würde man es anders formulieren, aber die Kernthematik blieb.
Die stimmt immer noch. Und auch, also ich habe zum Beispiel einen Tag unterrichtet, Anamnese, Gesprächsführung. Und dann habe ich mich da allein gelesen, heutige Psychologie, Gesprächsführung und habe Organon hervorgeholt, was sagt Hahnemann? Und man staunt, selbst da, was der damals vor 200 Jahren geschrieben hat, über Gesprächsführung und Anamnesetechnik. Und es ist nicht viel zum Lesen im Organon, aber es stimmt alles und es wird eigentlich nur heute noch bestätigt. Ja. Also er war schon ein Genie,
also kann man schon sagen. Ja. Aufgaben des Arztes und eben auch diese Anamneseführung ist wirklich revolutionär.
Ja.
Das ist immer noch 1:1, auch absolut ausreichend.
Ja.
Super, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir switchen kurz dann noch, weil das hat mich jetzt gerade interessiert. Wenn du hast ja auch viele Ausbildungen zumindest als Dozent begleitet und ich glaube auch gewisse Kurse sogar selber angeboten, wenn ich es richtig gelesen habe. Was würdest du sagen, wären so für einen Tierheilpraktiker heute, wo er die Möglichkeiten hat, was wäre für dich so das, was eine Tierhomöopathie-Ausbildung wirklich zentral benötigt? Also ohne, dass wir uns jetzt in den Details verlieren, ob Miasmin oder nicht, sondern dass wir gucken, was ist so wirklich fundamental, dass du findest, das muss dazugehören?
Ja, also es muss dazugehören, es sind eigentlich drei Sachen. Erstens die Homöopathie oder wenn es ein Heilpraktiker ist, halt andere Heilmethoden. Dann die Ethologie, man muss unbedingt eine Ausbildung machen, damit man das Verhalten der Tiere versteht. Nicht, wenn man einen Mensch behandelt, kann man ein Gespräch führen. Mhm. Wenn man einen Hund behandelt, kann man ja nicht die Anamnese mit dem Hund machen. Mhm. Man macht es mit dem Tierbesitzer. Aber was der Tierbesitzer erzählt, hat auch eine gewisse Betriebsblindheit, wenn man es so nennen will. Also man muss das Verhalten, die Sprache vom Patienten verstehen. Und darum ist die Ethologie ein ganz wichtiger Teil, also Tierpsychologie. Man muss auch, viel hat man auch Patienten, wo man nicht weiß, ist es eine Verhaltensstörung, eine Verhaltensauffälligkeit oder ist es eine körperliche Erkrankung, also vielleicht Schilddrüsen oder so. Und man muss das unterscheiden können, eigenmächtig, weil da an den Tierarzt zu verweisen, die haben diese Ausbildung nicht. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann die Tiermedizin natürlich. Ja. Das muss auch, ist ein wichtiger Teil.
Ja. Ja. Denke ich auch, es beim Menschen auch sind so drei ganz wichtige Bereiche, da muss man dann Psychologie nennen, ne? Dieser zweite Bereich. Und wir haben das ja, ich versuche es immer so ein bisschen zu vergleichen über Kinder, weil ich finde, dort sind die meisten Parallelen zur Theomopathie.
Ja, genau.
Gerade wenn die noch nicht reden können, dann hat man auch das, dass man irgendwie das Verhalten dann studiert.
Genau.
Und dort hat man genau auch das, diese Betriebsblindheit, dass einem die Eltern oft von einem Kind erzählen, was man in der Praxis so nicht sieht.
Genau, ja.
Hatten wir gerade letztens einen Fall. Und da kenne ich verschiedene Haltungen, da bin ich gespannt, was deine Erfahrung auch ist. Da hast du mir einige Jahre voraus auch. Ich habe lang gelernt bei jemandem, der gesagt hat, weißt du was, glaubt den Eltern nichts. Ja. Guck selber dein Kind an, nimm das, was dein Kind dir zeigt, weil das ist objektiver als das, was die Mutter oder der Vater erzählt. Dann habe ich andere, die eigentlich hauptsächlich auf dem bauen, was die Eltern erzählen, weil die auch nicht so eine starke Ausbildung haben, dann oft, dass man die Arzneimittel verschreibt nach dem Verhalten.
Ja, ne?
Die müssen sich darauf machen. Und auch, weil sie dann verpflichtet sind auf Rubriken. Ne? Weil Verhaltensrubriken, weiß nicht, wie es bei der Theomopathie ist, findet man oft nicht. Und ich denke, das ist aber oft in meinem Leben so, dass ich denke, ja, wobei, das ist ja eine gute Idee. Das heißt, ich führe tatsächlich oft auch separate Anamnesen. Also ich schreibe auf, was sagt Mama über das Kind, was sagt vielleicht auch Papa über das Kind, die sind sich nämlich oft auch nicht einig.
Ja, ja, das ist eben spannend.
Ne? Nein, der ist ja total wild, nein, ist doch mega pragmatisch. Und man denkt, na, okay, reden wir vom selben Kind.
Ja.
Und dann nehme ich aber immer auch noch einen Teil, habe ich auf meinem Anamnesebogen wirklich separat, was ich jetzt gesehen habe.
Ja.
Und benutze das auch zum Beispiel, wenn ich dann mit einem Mittel, was ich vielleicht basiert habe, auf meinen eigenen Beobachtungen oder andersrum, dann benutze ich auch wirklich, dass ich mal probiere, die Sachen, die jetzt Mama gesagt hat, zu nehmen, vor allem wenn es nicht übereinstimmt. Oder was ich auch schon gemacht habe, dass ich das bewerte nach zum Beispiel wechselhaft oder diese Mittel, die wir kennen, auswärts angepasst, daheim Diktatur oder so, dass man das wie mitverwendet.
Ja.
Wie würdest du es beim Tier machen?
Ja. Also, erst einmal muss man den Tierhalter einschätzen. Also, ich habe da so ein bisschen eine Einschätzung. Das ist ein Tierhalter, der sehr genau über sein Tier erzählen kann. Das ist einer, der irgendwo in esoterische Fantasien, die lasse ich dann einfach reden, das schreibe ich nicht mal auf, abschweift, oder? Das ist schon mal ein Punkt. Und dann muss ich ja vieles nachfragen. Ich frage vieles nach. Angst hat der Hund, Angst, wovor hat er Angst? Das sehe ich ja in der Praxis nicht. Wenn ein Hund Angst hat vor Gewitter, kann ich das in der Praxis nicht sehen.
Das stimmt, ja.
Da muss mir das der Besitzer, der Halter erzählen. Und wie reagiert er dann? Dann frage ich also ganz konkret manchmal so, dass der Besitzer nicht mal weiß, was ich wissen will. Also was macht er dann? Geht er dann in den Keller? Verkriecht er sich? Will er gestreichelt werden? Ich frage so detailliert Sachen nach, die man möglichst nicht zu viel interpretieren kann, bis ich es weiß.
Genau.
So halt, ja. Und mit der Zeit, bei längeren Behandlungen, chronischen Sachen, kennt man die Besitzer auch, kann man es ein bisschen einschätzen. Und bei der Zweitanamnese wird dann alles wieder abgefragt, was hat sich geändert. Oft so, dass der Besitzer vielleicht nicht mal merkt, was ich eigentlich wissen will. Dann sind die Auskünfte am genauesten, finde ich.
Ja. Sehr gut. Ich denke, damit haben wir zur Ausbildung einen guten Überblick gegeben. Oder findest du noch was wichtig an so einer Ausbildung, was wir vergessen haben?
Praxis, Praktikum, üben.
Das hast du ja schön gesagt, dass die Erfahrung einfach.
Ja, die Erfahrung, ganz wichtig. Die macht, gibt einem auch Sicherheit. Und nicht verzweifeln, wenn man wieder von vorne anfängt. Ja, ich habe zuerst eine Ausbildung gemacht, so rein nach Kent. Mhm. Und dann meine nächste miasmatisch. Mhm. Und das war, man hat wieder von vorne angefangen. Mhm. Aber jetzt kann ich alles machen. Mhm.
So. Dann ist man frei.
Ja, dann ist man frei. Ja.
Das finde ich auch so schön, wenn wir da hingehen in die Richtung, dann kommen wir zu der Definition oder zur Diskussion über das Wort Heilkünstler.
Ja, genau, die Heilkunst, ja.
Ich finde das immer wieder spannend. Wir haben das in der Praxis auch viel damals diskutiert mit meinem Chef. Am Anfang lernt man die Handwerkszeug, ne? Genau. Pinselführung, Farbmischung, ja. So. Und wenn man dann, je länger man macht, desto mehr macht man wirklich Kunstwerke, ja, mit der Homöopathie.
Die Kür und die Pflicht. Richtig. Ja, das sage ich auch immer den Schülern. Mhm. Ihr müsst das Werkzeug kennen, mhm, aber nachher müsst ihr kreativ sein. Mhm. Und sonst geht's nicht.
Ja. Ja. Das heißt, es braucht auch diesen Anteil, ne? Den brauchen wir einerseits für die Menschen und Tiere, braucht es vielleicht sogar noch mehr, diese Sensibilität.
Ja, ja.
Da kann man nicht einfach am Computer die Symptome eingeben.
Nein.
Auch um die rauszufinden, oft braucht es dann die Kreativität. Ja. Aber nachher auch den Fall immer wieder vor dem geistigen Auge wie drehen zu können. Ne?
Genau.
Bis man denn, aha, das ist der Punkt jetzt, genau, der es braucht.
Ja.
Wie hat Hanemann gesagt, das, was am Kranken, das so heilend ist. Ne?
Ja, genau, das zu erkennen.
Ja. Schön.
Ja.
Dann, ich würde gerne noch mal ein ganz kleines Stück zurückgehen. Du hast ja dann irgendwann die Praxis, nehme ich an, angefangen. Wie war so dein Anfangszeit? Erinnerst du noch an das?
Ja, völlig dilettantisch war meine Anfangszeit. Ja, ich hab einfach angefangen. Also, die Ausbildung hat noch nicht gereicht nach der ersten Ausbildung. Aber trotzdem, man hat schon Erfolge gehabt, man konnte schon helfen. Und es war dann auch nur so Teilzeit, ein bisschen. Mhm. Die Patienten sind so reingetröpfelt. Und ja, und dann hat man viel Zeit verloren für jeden Patienten, mhm, weil man noch nicht wusste, wo und wie. Und also ja. Wenn ich jetzt diese Alten hervornehme und lese, dann verzweifle ich, was habe ich damals gemacht. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen.
Richtig. Ja.
Und wichtig ist, man wird immer besser.
Ja.
So, ja.
Wenn man dranbleibt, das kommt von allein.
Ja, und was ich natürlich überhaupt nicht bin, und ich bin keine Geschäftsfrau, das ist ein Teil, der oft vergessen wird. Mhm. Man ist ein Kleinstunternehmer, man muss sich ein Geschäft aufbauen und ich glaube, viele scheitern daran. Das ist jetzt auch nicht meine hervorragende Qualität.
Das haben wir jetzt ja einfließen lassen, zumindest bei den Menschen in diese Mentoratsphasen.
Ja.
Es gibt, glaube ich, jetzt in den Ausbildungen auch, dass man für ein gewisses Modul verpflichtend auch so Businesspläne und so schreiben muss,
genau,
dass man wie mehr Bewusstsein hat. Wir haben aber in der Mentoratsbegleitung irgendwie 6 oder 7 Punkte, die wir begleiten, und ein Großteil davon ist tatsächlich auch wirklich Praxisaufbau, Marketing und so, dass man sich dem mehr bewusst wird.
Genau. Ich meine, ein Tierarzt lebt nicht vom Behandeln von Tieren, der lebt vom Verkauf. Und wir können auch nie, selten, also ein Tierhomöopath kann nicht leben nur vom Behandeln von Tieren. Er muss noch was anderes machen. Kurse, Beratung, Futter, Verkauf, wenn man ein Geschäft aufbauen will,
Vor allem, wenn man davon leben will.
Einigermaßen gut.
Und ich finde, was einem am Anfang dann aber trägt, ist auch so ein bisschen diese Begeisterung.
Ja, natürlich.
Auch wenn dann nicht jeder Fall kommt, aber so der, der Flow trägt einen. Weißt du aus der Anfangszeit, was dir da am meisten geholfen hat zum Besserwerden, außer die Praxis? Also hast du Supervisoren gehabt, Mentoren?
Das gab es damals noch gar nicht. Was wir gemacht haben, wir haben untereinander, also so Arbeitsgruppen. Mhm. Und und dann bin ich weiß nicht, wir waren noch so begeistert, wir sind zu 5 im kleinsten Auto nach Norddeutschland gefahren, um irgendeine tierhomöopathische Koryphäe anzuhören. Damals gab es noch keine Skripte, wir haben 30 Seiten geschrieben an einem Wochenende und sind völlig zufrieden wieder nach Hause. So. Man hat viel Einsatz gegeben für Weiterbildung.
Ja. Lieblingsbuch in der Zeit? Es gab ja noch keine Tierhomöopathie-Bücher.
Ja, doch. Also der Rakoff und so, das gab es damals schon, und noch die alten.
Mhm.
Frankreich, habe ja auch in Frankreich gewohnt, französische Bücher noch, den Gigondin und so, den habe ich damals schon gelesen. Mhm. Der ist heute noch für mich wichtig, also gerade wenn ich Laienkurse gebe, nehme ich den oft davor, übersetze schnell für ein Skript. Es gab noch nicht viele, aber man muss auch sagen, vieles, was jetzt auf den Markt gekommen ist, ist so ein bisschen mit der Mode mitgegangen und nicht unbedingt wertvoll. Es ist nicht alles wertvoll. Mein Lieblingsbuch, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war gar nicht mit dir, das war der Metzger. Gesichtete homöopathische Arzneimittel.
So zwei oder drei Bände, ne?
Zwei Bände. Den habe ich heute noch, der fällt fast auseinander, weil der halt so klar Klinik, Symptome und so, was man beim Tier gut anwenden kann.
Ja. Wenn es nicht so viel Gemütsthemen hat.
Und auch zum Lernen so,
Ja, das ist oft der Problem heute an den moderneren Sachen ist, dass sie einerseits mit der Zeit gehen und dann die Begriffe auch neu prägen, die dann aber im Repertorium nirgendwo sind. Das heißt, es fällt schwer, die anzuwenden. Oder wir haben Schwerpunkte auf bestimmte Themen wie Träume oder so, wo dann die Tierhomöopathen wahrscheinlich denken, ja, vielen Dank. Also schön, aber nicht benutzbar. Ne?
Nein. Ja, ich hatte einmal, kann ich mich erinnern, an einen Fall von einem Hund. Da hat die Besitzerin erklärt, er hat Albträume. Und nach 3-4 Mal glaube ich es halt und denke, gut, ich nehme das mal, Albträume. Und mit Calciumcarbonicum wurde alles wieder gut.
Ja. Manchmal braucht es das.
Ne? Manchmal braucht es, ja.
Sehr gut. Wir haben ja auch ein, zwei Themen schon im Vorfeld besprochen, über die wir uns austauschen würden. Ich würde gerne zu dem Vieh gehen.
Ja.
Heißt das so?
Vieh, ja, Nutztiere.
Nutztiere, genau, das Wort habe ich gesucht, ja. Und das ist ja auch am Planterhof, vielleicht für die, das nicht kennen, können wir kurz ein bisschen erklären, was das ist. Würdest du das kurz übernehmen?
Ja, der Planterhof ist die landwirtschaftliche Schule des Kantons Graubünden. Und er bildet Landwirte aus, er macht auch Beratung für Landwirte und ist eine sehr innovative Stelle. Also alles, was neu ist in der Landwirtschaft, wird auch ausprobiert und gefördert, auch Biolandwirtschaft und so weiter.
Genau. Und die haben eben auch Homöopathie mit drin?
Genau, da haben wir so in der vollen Begeisterung, gleich nach meiner Ausbildung, habe ich mit einer Kollegin damals noch, haben wir angefragt, ob wir einen Raum mieten könnten für einen Kurs und haben da einen Kurs für Nutztierhomöopathie angeboten. Mehr Begeisterung als etwas anderes. Und da waren 30 Leute, zack, voll. Einer vom Planterhof war auch dabei und das hat denen gefallen. Und dann haben sie gesagt, sie würden das gerne anbieten und uns einstellen. Mhm. Und das ist jetzt über 20 Jahre her. Mit meinem Kollegen, dem Jürg Tschümperlin, mache ich das jetzt. Jedes Jahr ein- bis zweimal.
Schön.
Nun kommen jetzt die Jungen von den Eltern, die am Anfang gekommen sind, die den Hof übernommen haben. Und in Graubünden ist das, denke ich schon, das wird angewendet auf den Höfen.
Ja.
Salonfähig, stallfähig.
Also ich kenne auch wirklich viele, die über den Planterhof, über die eigene homöopathische Erfahrung mit den Tieren, dann auch zu mir gekommen sind. Also wo ich dann oft sehr erstaunt bin, mit welchen Profis ich teilweise dann auch wirklich arbeiten darf, weil die natürlich großartig ausgebildet sind und dann für ihre Kinder nicht selber behandeln, sondern dann denken, ach komm, mit Tieren bin ich genug ausgelastet, das kann ich mal anders machen. Und ich finde, Graubünden ist ja auch immer noch, ich habe das Gefühl, es nimmt ab, aber ist ja wurscht, aber so ein Bauernkanton.
Ja.
Und ich finde, was hier auch sehr schön ist, man kriegt immer ganz direkte Antworten auch. Also das ist ein ganz schönes Klientel für auch Feedback zu holen, für wie es so funktioniert. Ja. Und die Homöopathie einfach ganz ungeschwobelt direkte Feedback bekommt.
Genau, ja. Also das ist schon eine spezielle Klientel. Die Landwirte sind halt auch Profis. Und sie wollen den Nutzen, also was man oft bei den anderen Hunde- und Katzenbesitzern, wenn man fragt, geht es dem Hund besser? Ja, es geht ihm besser. Und wenn man dann nachfragt, eigentlich, wo soll da die Besserung sein? Und bei den Landwirten kommen genaue Antworten. Die machen das professionell. Und wenn sie einen Kurs besucht haben, dann haben sie zu Hause eine Stallapotheke mit 68 Mitteln. Das gehört zu meinem Buch, das sie auch im Kurs kaufen. Und dann, wenn etwas schwierig ist, rufen sie an und die können genau Auskunft geben. Das geht zack, zack. Und das ist sehr schön zum Zusammenarbeiten.
Und weil wir da schon länger nicht mehr haben, ich weiß, vor 2, 3 Jahren war mal der Erwin Vinzenz da.
Ja.
Vielleicht kennst du den, ja, der hat ja, ja auch viel gearbeitet, ja, mit Nutztieren. Aber es ist schon länger her. Und deshalb gern auch das nochmal, weil ich finde so, wenn man den ganzen Tag, wie ich, so mit 1,5 Stunden Anamnese für die erste Anamnese zieht hält und reinsingt und oft danach denkt, ja, jetzt weiß ich immer noch nicht eigentlich alles und so. Es gibt noch viel mehr zu fragen und so. Da stelle ich mir wieder vor, wenn ich jetzt irgendwie 50 Kühe habe und da haben 4 von denen, ich weiß nicht, Euterentzündung oder so, die haben ja nicht Zeit, sich dann hinzusetzen und 1,5 Stunden die Kuh anzuschauen. Also das ist wirklich faszinierend für mich. Ja. Wie in welcher Geschwindigkeit und Präzision, die können ja dann auch nicht, weiß Gott, was für Modalitäten ausprobieren. Also kannst du uns da als Menschen-Homöopath ein bisschen reinholen, wie das funktioniert?
Ja, aber wenn sie eine Modalität haben, eine, dann stimmt die ganz sicher.
Ja, das stimmt.
Weil die Kühe lügen nicht. Und es gibt, glaube ich, vieles über bewährte Indikationen natürlich. Eben diese 68 Mittel hauptsächlich. Und was natürlich ein großer Unterschied ist, sind bei den Nutztieren vor allem akute Erkrankungen. Schwerwiegende chronische Erkrankungen haben wir selten oder nie. Und akute Erkrankungen kann man natürlich zügiger behandeln, das ist schon so.
Da braucht es noch weniger Symptome
wie bei Menschen. Ja, je akuter, umso schneller findet man das Mittel, nicht?
Genau.
So, ja. So, und dann eben, wenn Sie einen Kurs besucht haben, die Bauern, machen Sie ja schon die Vorarbeit. Also man muss da nicht mehr, jetzt gehst du nochmals zur Kuh und drückst auf das Euter, tut es weh oder mag es, das hat er schon gemacht. Sie haben schon den Fokus da drauf.
Ja.
Und darum geht das eigentlich.
Ja. Und manchmal hilft ja auch, wenn man hört, was sie schon probiert haben.
Das
merke ich.
Das hilft auch, ja.
Ich habe schon das probiert und das probiert hat nicht geholfen, dass man dann auch mit der Erfahrung manchmal denken kann, aha, dann ist es wahrscheinlich
die andere Richtung.
Genau, dann ist es die andere Richtung.
Ja. Genau, so. Und dann kommt noch natürlich dazu, dass ich habe dann manchmal von den Tierärzten gehört, ja, du hast es gut, du hast die Bauern, die sowieso schon viel die Tiere besser halten und sich gut achten und so. Ja, natürlich, das haben wir. Das ist unser Vorteil. Mhm. Aber wir machen auch viel Aufklärungsarbeit auf dem Hof. Mhm. Also nicht nur zum Thema Homöopathie, auch zur Fütterung, Haltung. Mhm. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen. Also ich habe jahrelang auch Stallbeurteilungen gemacht, Haltungssysteme beurteilt. Weil das ist natürlich das Wichtigste, dass die Tiere gar nicht erst krank werden.
Richtig,
so.
Wie beim Menschen.
Ja, eigentlich auch beim Menschen. Nur haben wir noch kein Menschenschutzgesetz, nur ein Tierschutzgesetz, genau. Ja.
Super, also für mich immer wieder sehr interessant. Kannst du, vielleicht ja eine subjektive Frage, aber kannst du was sagen, wie dann so der Vergleich ist? Also ich weiß zum Beispiel, wenn die ja jetzt zum Beispiel bei Nutzvieh wie Kühen dann Antibiotika anwenden, dann dürfen sie ja zum Beispiel die Milch nicht verwenden. Also es gibt ja auch wie ein wirtschaftliche Schaden grundsätzlich, wenn ich Medikamente nehmen muss. Das ist ja wahrscheinlich bei der Homöopathie anders. Da kann man natürlich, wenn die Kuh krank ist, jetzt die Milch nicht verwenden, aus einem anderen Grund natürlich.
Ja.
Die wird ja dann wahrscheinlich untersucht, nehme ich mal an.
Genau.
Aber kann man da was sagen, ist das jetzt irgendwie wirtschaftlicher, weil die Medikamente bei der Homöopathie auch günstiger sind? Oder ökologischer? Gibt es da irgendwas, was du jetzt wüsstest auch?
Ja, also wir haben mal, der Planthof hat mal eine Umfrage gemacht, so nach 15 Jahren haben wir gesagt, wir möchten mal gerne wissen, was, die gehen nach Hause, was läuft da, und was als Feedback kam von den Landwirten und Landwirtinnen waren, seit sie Homöopathie anwenden, erstens, sie beobachten die Tiere genauer, dadurch erkennen sie Krankheiten früher oder auch schon Unwohlsein oder einfach Dinge, die nicht gut sind. Es macht ein bisschen die Betriebsblindheit weg, nicht? Und zweitens, sie können früher behandeln, haben keine Wartezeiten, also und ja. Und über die telefonische Beratung ist es auch günstiger, als wenn der Tierarzt auf den Hof kommt. Also, und dann kommt dazu, dass Kühe oder Bestände, die lange Zeit so behandelt werden, homöopathisch, auch weniger Rezidive haben, dass die Kühe wieder krank werden.
So wie Hahnemann uns das versprochen hat.
Ja, hat er uns versprochen, hat er gehalten.
Genau. Sehr gut. Der andere Bereich wäre dann genau das, was wir dort in der Nutzvieh nicht kriegen, sind die chronischen Krankheiten, wo du im Vorgespräch gesagt hast, dass du das hast, in Basel jetzt und du schaffst.
Ja,
kannst du da ein bisschen ausholen, was das, was du da machst und was du da behandelst?
Ja, also in der Stadt Basel ist die Klientel ein bisschen anders als hier auf dem Land. Also da habe ich vor allem Hunde- und Katzenpatienten. Mhm. Und die haben eigentlich alles an Krankheiten, was Menschen auch haben. Also viele Krebserkrankungen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, Allergien und so weiter. Genau.
Wird da geforscht, warum die Tiere das haben? Wenn ich so überlege an meine Homöopathie, Wissen ist jetzt fast alles nur über die Interviews mehr oder weniger gekommen, aber man lernt ja automatisch immer was dazu. Ja. War die Hauptantwort eigentlich, dass die oft entweder fehlernährt worden sind oder falsch medikamentiert, also immer wieder Wurmkuren gemacht oder irgendwas, was nicht nötig war. Oder den anderen Ansatz, der geht dann ja so ein bisschen in den psychologischen Bereich, dieses Übernehmen der Krankheiten mitschwingen mit den Besitzern, oder? Dass die dann Probleme haben. Was ist so deine Beobachtung?
Schwierig.
Für die Ursache?
Alles. Also, das mit dem Futter isst sich am besten. Die Leute werden sich langsam bewusst, dass man nicht einfach, dass auch ein Hund Nahrungsmittel braucht im Futter und nicht irgendwelche Abfälle. Das ist jetzt langsam so in den Köpfen drin, denke ich. Dann kommt aber sicher dazu auch sehr viele Medikamente. Also ich habe viele Patienten, die schon 2-3 Jahre mit Medikamenten vollgestopft wurden und dann einfach nicht mehr reagieren auf gar nichts. Auch die Impfungen nicht. Also wenn man nach Schema der Pharmaindustrie impft, bekommt ein Hund jährlich etwa insgesamt 13 Impfungen in einer Spritze oder zwei. Das macht für ein Hund im Leben von 15 Jahren weiß ich wie viel. Das ist auch etwas. Dann die Rassehundezucht, wobei ich nicht mal sicher bin, ob es noch gewisse Hunderassen, die schon Krankheiten von der Zucht her mitbringen. Aber auch so schreckliche Sachen wie, dass ein SKG-Hund, der mit dem Stammbaum verkauft wird, der muss als Welpe schon in den ersten paar Lebenstagen entwurmt werden, zum Beispiel. Also da wird schon, bevor es sich aufgebaut hat, das Mikrobiom zerstört. Was das alles nachher für chronische Folgen hat, man weiß es nicht. Aber ich sehe einfach das und da leuchten bei mir die Warnsignale auf, nicht? So. Und dann, was du noch angesprochen hast, ist natürlich auch der Umweltstress oder über die Besitzer, also in der Stadt, die Hunde, all die Eindrücke, die sie vielleicht nicht so filtrieren können, die Gerüche, ich meine, die nehmen das ja anders wahr als wir, das ist sicher auch vorhanden. Dann haben wir manchmal auch Besitzer, die, wie sagt man, so wie die Helikoptereltern zum Beispiel, also Carcinosinum ist ein wichtiges Mittel für diese Hunde, brauche ich viel, die einfach übergriffig sind, weil sie zu viel beschützen wollen, zu viel den Hund nicht mehr leben lassen, auch das ist ein Thema. Dann Traumas, Traumata, also dass sie einen neuen Platz haben, dass sie schlechte Erlebnisse haben, Übergriffe, grob und so weiter. Alles kann sein, aber hoffentlich nicht alles in einem Tier.
Hoffentlich.
Man muss da ein bisschen forschen und schauen, wo könnte.
Und da haben wir jetzt mit dem Partner natürlich oft auch einen guten Überblick, dadurch, dass wir die großen Anamnesen machen.
Ja, genau. Ja.
Und dann fällt halt auf, logischerweise, wieder ein Naturgesetz, dass es dann am Schluss individuell ist.
Genau.
Und trotzdem finde ich es auffällig, dass eben auch dann Hunde und Katzen ja nicht, wie wir als Menschen das ja auch verlernt haben, einfach eine Akuterkrankung bekommen, sondern direkt dann eine schwere Niereninsuffizienz, Diabetes, Krebs.
Ja, die haben vielleicht vorher schon. Also ich denke, gerade was zum Beispiel zum Thema Futtermittelunverträglichkeit oder Allergie, das, ich nenne das immer in einem Wort, also ich denke, ich sehe viel dann bei der Anamnese, das fängt an, die holen den Hund vom Züchter, nehmen ihn nach Hause, er hat immer wieder Durchfall, er verträgt das Futter nicht, dann dieses nicht, dann wird wieder gewechselt, dann gibt es mal Medikamente, wieder gewechselt und dann so nach der Pubertät pendelt sich das langsam ein, aber das ist eigentlich nicht gut, weil der Hund diese Schwäche, die so akut immer wieder behoben wurde, die ist noch da. Er hat nur jetzt ein Futter, das nicht mehr ganz so schlimm war wie das vorherige, aber das Immunsystem reagiert und nach dann mit 3-5 Jahren kommt die echte chronische Krankheit. Also es wird immer schlimmer, 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 man sieht es nicht. Dann steht er da mit einer echten Allergie oder Diabetes oder weiß ich was. Es hat sich entwickelt, auch bei den Hunden. Genau. Es geht halt schneller, weil sie nicht so alt werden.
Genau.
Ja. Ja.
Und das ist ja dann wieder auch interessant, vertiefen wir nicht, aber dann die Miasmin zu kennen.
Ne?
In welche Geschwindigkeit kommt was, hilft einem dann wieder bei der Einteilung.
Genau.
Super. Und wie gehst du dann vor, vielleicht, dass wir dich da auch nochmal kennenlernen? Ja. Wie ist so dein Vorgehen bei den chronischen Krankheiten mit so einem Hund? Arbeitest du dann mit Kuhtropfen? Zum Beispiel haben wir eine Tierärztin gehabt, die viel mit den Tropfen arbeitet. Und dann auch interdisziplinär arbeitet mit einem Mediziner zusammen. Ja. Wie ist da dein Stand? Ja. Also Standard gibt es ja nicht, aber so grobe Vorgehen.
Also ich lasse mir schon mal für die erste Anamnese alle Unterlagen vom Tierarzt kommen, damit ich schaue, was da schon alles passiert ist. Dann hat man schon manchmal eine halbe Stunde zum Lesen. Und dann, wie gehe ich vor? Es hängt ein bisschen davon ab. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz viele Hunde mit in letzter Zeit mit chronischer Pankreatitis-Geschichten und so. Oft muss man zuerst mal akut, damit sich alles ein bisschen beruhigt. Das sind bei mir meistens die C-Potenzen. Was ich viel mache, je länger, je mehr, ist noch zusätzlich Organotrop mit D-Potenzen. Also, dass ich das dann auch ein Pankreasmittel und Leber und Galle, alles unterstützt wird. So. Und wenn sich dann das akut etwas beruhigt hat, dann kommt auch natürlich zum Beispiel Ernährungsberatung und so weiter dazu, Haltungsberatung. Dann gehe ich mehr auf das Chronische, dann mache ich sehr viel mit Kuhpotenzen. Außer bei Krebserkrankungen habe ich die beste Erfahrung, also wenn der Tumor da ist, und dann kommen ja viele und sagen, sie wollen nicht operieren oder Chemo oder so, sie möchten einfach noch palliativ. Sehr gute Erfahrung, einfach immer C30 gesplittet, ein bis mehrmal täglich. C24, C12, C30, so mit den passenden chronischen Mitteln, aber keine Kuh und keine Hochpotenzen. Und dann geht es den Tieren oft jahrelang gut. Das steht dann einfach still, dieses Krebsgeschehen. Sie haben keine Beschwerden. So. Und auch da wollen wir zusätzlich noch Drainagemittel, Depotenzen und immer schauen, gibt es auch, das kann ja immer wieder vorkommen in der Biografie, so Traumata oder Heilhindernisse, die man dazwischen dann wieder mit ganz anderen Mitteln wieder behandelt. Also es ist oft, sagen die Besitzer dann so viele Mittel, ich dachte, es gibt in der Homöopathie immer nur eins, aber gerade bei Krebserkrankungen sind es mehr.
Das habe ich auch gelernt, das wäre sowas, was ich von Anfang an gern gewusst hätte, dass man in den chronischen Krankheiten auch viel schneller wiederholen darf. Also wir lernen das ja gerade in der SI sehr, diese Warten, Doktor ist ja teilweise bis zum Dreivierteljahr gar nichts gemacht,
weil weiter mit den Hochpotenzen.
Und man dann auch gesehen hat, der hat nach einem halben Jahr nochmal einen Schritt gemacht, wo man oft in der eigenen Praxis denkt, ach, ich habe einfach die Geduld nicht, für ein halbes Jahr zu warten, also der Patient auch nicht, aber und ich habe dann auch gelernt, so wie in was ich zum Beispiel jetzt hatte, ich habe wenig Krebs, aber Burnout, wo ich dann gemerkt habe, einfach wenn ich den öfter gebe, es geht einfach viel besser, auch mit den C-Potenzen, da braucht es dann im Zweifel gar nicht Kuh, sondern einfach mehrmals. Ja. Und ich habe eine Zeit lang Supervision gemacht, wo auch eine Tierhomöopathin mit war. Und da haben wir auch gemerkt, dass die Hochpotenzen bei chronisch kranken Tieren keine gute Idee ist. Die hätten massive Erstverschlimmung hier erstmal gehabt, was ich von Menschen so gar nicht gewöhnt bin.
Ja.
Und da scheint die auch nochmal anders auf diese Hoch-C-Potenzen nochmal zu reagieren.
Ja, also Hoch-C-Potenzen gebe ich zum Beispiel, wenn psychisch, also wenn das Tier irgendwie traumatisiert ist von irgendwas, so Paragraph 210 und folgende, nicht diese Verhaltens- Gemütskrankheiten, diese akuten Gemütskrankheiten, nennt Hahnemann, da gebe ich gerne Hochpotenzen. Oder ab und zu vielleicht mal miasmatisch eine Hochpotenz und dann wieder weiter mit dem anderen chronischen Mittel. Sonst je länger, je weniger.
Sehr spannend. Ich habe eben eher den anderen Effekt gesehen bei Menschen natürlich. Das ist oft mit XM, C200. Sie Wiederholungen brauchen.
Ja.
Und wenn ich dann mal mich getraut habe, die 50.000 zu geben, dann ist oft gut. Haben wir jetzt gerade wieder ein Fall, gestern im Praktikum war einer da, wo wir gesehen haben, das M, C zu 100, das war alles nett. Und dann XM war auch nett. Und mit den LM, also 50, C 50.000, nicht die Kugel, da waren dann wirklich, dass man gesehen hat, jetzt hat er Arzneimittel jetzt gedreht. Jetzt ist der ganze Teil weggefallen von dem Thema. Das Mittel passt überhaupt nicht mehr. Der Patient hat ganz andere Ausstrahlung. Und es ist ganz oft, dass ich immer wieder das sehe und mich dann aber oft nicht traue zu denken, ja, XM war nicht so klasse, vielleicht brauchst du doch ein anderes Mittel. Und dann immer noch die Tendenz habe, eher zu wechseln. Aber immer, wenn ich mich dann traue, sage, komm, wir geben die 50.000 noch, zack, kommt dann, also ich habe eher den anderen Teil festgestellt, dass je höher oft sich das dann beruhigt, während ich mit C30 irgendwie einfach nicht vorankomme, jetzt bei Männchen.
Wobei ich die C30 natürlich als Sprit täglich gebe, nicht einmal.
Und ich habe auch keine Krebsfälle jetzt erwähnt. Das sind
ja
wirklich
diese,
sag ich mal, chronischen Krankheiten, die ich ja wirklich ambulant hier auch betreuen darf. Das sind ja, bei Krebs mache ich das auch nicht. Da gebe ich auch keine 50.000. Also, aber wer weiß, ne? Das ist ja oft auch was, wo uns dann wieder ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ich weiß zum Beispiel, meine Homöopathin in Berlin, die schafft sogar mit Millionenpotenzen, mit super Erfolg. Und die Praxis läuft seit 1000 Jahren super voll. Also die hat wirklich auch nachhaltigen Erfolg. Ich habe das ja damals gesehen bei ihr. Also, aber bei Tieren, das kann ich wie mit bestätigen von meinen Kleinen, also Mini-Wissen, da so M oder XM haben, sind die uns jedes Mal explodiert. Auch wenn die jetzt noch nicht im Terminalstadium waren. Wie wichtig ist bei Tieren diese Interdisziplinarität? Wie intensiv verbindest du das in der Praxis?
Also es sind zwei Fragen. Wie wichtig ist es für die Tiere und wie wichtig ist es für die Tierbesitzer? Das ist nicht immer dasselbe.
Guter Punkt, ja.
Aber eigentlich entscheiden natürlich die Tierbesitzer, was sie wollen. Also ganz sicher brauche ich die Schulmedizin für Diagnosen. Laborwerte und Diagnosen sind für mich bei chronischen Krankheiten wichtig. Und daneben steht aber immer auch noch das Beobachten, das subjektive Befinden vom Tier. Und das ist spannend, dass das manchmal nicht dasselbe ist. Also es können Laborwerte schlechter werden, aber das subjektive Befinden besser. Man muss schon beides beachten. Und dann, also wenn das Tier stark leidet und ich nicht in der richtigen Zeit das bessern kann, dann bin ich auch dafür, dass man bei einer Allergie halt mal Cortison gibt oder so. Aber ich würde jetzt, das würde ich mal sagen, bei mindestens 80% von den Tieren, wo die Besitzer noch eine tierärztliche Behandlung machen, würde ich sagen, braucht es eigentlich nicht oder nicht in diesem Maß.
Wie ist es mit anderen? Ich habe gehört, es gibt jetzt dann so Shiatsu-Tiertherapeuten, Oder ich glaube auch Osteopathie,
Therapeutin. Also Osteopathie ist ein wichtiger Teil. Ich schicke viele zum Osteopathen. Also das heißt, ich habe in der Praxis, meine Kollegin macht das.
Oh, super.
Das finde ich ganz wichtig. Manchmal auch Physiotherapie, Ernährungsberatung, wenn es wirklich eine Spezialistin braucht.
Krass.
Ich mache das auch, aber wenn es dann ganz kompliziert wird, schicke ich sie zur Ernährungsberatung. Das sind so Spezialisten, an die ich sie weiterschicke. Und bei den Krebserkrankungen müssen sich die Leute entscheiden, wollen sie eine Chemo oder chirurgisch oder nicht. Und ist auch eine Kostenfrage.
Ja, genau.
Und ich mache beides. Ja. Ich begleite auch die Chemotherapie, wenn sie das so wollen. Meistens denke ich aber, ich würde es lassen.
Ja, sehr gut. Ich würde gerne den letzten Punkt noch machen und dann sind wir gut rund. Ich würde gerne einfach nur so ganz offene Frage stellen, so diese Entwicklung, da hast du ja persönlich einen Blick drauf. Wie findest du, hat sich die Schweizer Tierhomöopathie, Tierheilpraktiker-Szene entwickelt, seit du gestartet bist? Hast du ja schon ein bisschen Vorblick gegeben.
Ja.
Weil, und deswegen kommt die Frage von dem her, dann verstehst du noch, worauf ich hinaus will, die Homöopathie-Szene in der Schweiz ist ja europaweit eine rechte Pionier- und Vorreiterrolle.
Ja.
Mit diesen höheren Fachprüfungen, Mentorat, Ausbildungsniveau, da sind wir wirklich in einem Schlafenland.
Ja.
Nicht, dass es nicht noch Dinge zu geben,
machen
gäbe, so, das meine ich damit gar nicht. Ja, wir sind jetzt nicht, können uns nicht zurücklehnen und denken, das war's. Ist ja schon wieder in der Politik angekommen, zu gucken, ob man sich doch noch mal wieder wegnimmt. Aber grundsätzlich so, was Niveau beginnt, sind wir relativ weit vorne ja mit dabei, ja. Vor allen Dingen für die Laien. Ne?
Genau.
Ich glaube, England hat noch recht gut auch Universitäten und so, aber so für den Laienbereich, die Nichtärzte, so, die dann wirklich eine Ausbildung machen können, das ist ja top eigentlich, kann man sagen.
Kann man sagen.
Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie findest du, hat sich das entwickelt in der Schweiz, diese Szene?
Hat sich auch sehr gut entwickelt. Also ich habe ja einen Tieromopathie-Ausbildungsgang an der Samuel-Hahnemann-Schule aufgebaut und lange dort unterrichtet. Und ich denke, das ist vor allem auch der Verdienst vom Berufsverband, der Berufsverband der Tierheilpraktiker innen Schweiz, die da wirklich... wenn man denkt, wie das am Anfang noch war, die haben Ausbildungsstandards festgelegt, auch im Kontakt mit den Kantonstierärzten und so. Also das wird auch in gewissen Kantonen auch anerkannt dann. Und die haben auch mit den Schulen Kontakt aufgenommen und das hat man dann hat man Lernziele, Lerninhalte, alles definiert. Und es gibt jetzt in der Schweiz 2, 3, vielleicht 4 Schulen, die eine Ausbildung anbieten, die dem Standard vom BTS entsprechen. Die sind sehr unterschiedlich trotzdem. Mhm. Und ich denke, bei denen macht man eine gute Ausbildung. Mhm. Ja.
Sehr gut. Ja. Also das heißt, die Szene hat sich insofern entwickelt, dass man wirklich auch darauf gehen kann, wenn jemand so eine Ausbildung hat, dass er nicht nur den Standards entspricht, sondern auch das, was du vorhin gesagt hast, grundsätzlich diese Ausbildungspunkte auch dann hat.
Genau. Ja.
Als Mensch und Homöopathin haben wir eine sehr geringe Weiterbildungspflicht, finde ich auch gut.
Ja.
Für gerade die vielleicht jetzt nur teilweise berufstätig sind, fürs EMR, die Stunden sind ja lächerlich, sage ich mal.
Ne? Ja, also ich weiß es nicht.
Habe ich viel mehr, als ich da müsste, einfach nur schon von dem. Ja. Aber ich habe oft gesehen, jetzt mit allen, denen ich gesprochen habe, dass sich alle Tierhomöopathen, auch mit den modernen Ausbildungen, die sie jetzt gemacht haben, alle nur weitergebildet haben.
Ja.
Also da gab es niemanden, der gesagt hat, ach komm, ich habe jetzt SAI oder SAS gemacht und das reicht mir jetzt eigentlich. Also ganz viele, die noch Weiterbildungen gemacht haben, sich spezialisiert haben. Findest du, das sollte auch so bleiben, dass man das wirklich separat macht oder findest du, das sollte noch mehr in den Grundausbildung sein, dass man hinterher wirklich fertig ist?
Ja, im Moment sollte es so bleiben, weil die Nachfrage ist nicht mehr so groß. Also als ich noch die Ausbildung gemacht habe, wenn da eine Weiterbildung war, da hattest du 60, 80 Leute. Heute musst du froh sein, wenn 20 kommen. Also das Angebot muss ja auch finanziert werden. Und darum denke ich, ist es im Moment die beste Lösung so. Man darf aber nicht vergessen, im Gegensatz zum Humanhomöopath hat der Tierhomöopath Pferde, Hunde, Katzen, Wiederkäuer, das sind von der Physiologie und von der Psychologie her und medizinisch ganz verschiedene Patienten. Und viele spezialisieren sich dann vielleicht auf das eine oder andere. Und ja, man kann nicht Hunde, Tiermedizin lernen und dann Kühe behandeln.
Richtig.
Der Mensch ist etwa immer gleich, nicht so. Ja. Darum ist vielleicht auch die Weiterbildung größer. Weil man sich dann spezialisiert.
Genau. Weil bei Menschen sieht man eher, wenn man dort auf die Biografien schaut, dass die dann noch andere Zweige schauen. Ne?
Ja.
Also entweder andere Methoden in der Homöopathie oder wirklich außerhalb Gesprächstherapien oder oder dann eine andere Therapie hinzu. Nämlich kenne viele, die machen auch immer eine Osteopathie dazu. Ich habe mich ja viel weitergebildet in Psychologie. Diese für Schwerpunkte. Und ich finde es eben gut, ne, dass die Grundausbildung auch nicht dann 15 Jahre gehen.
Ja, eben, das muss ja auch machbar sein. Genau. So,
Und weil man sich dann auch nochmal individuell vielleicht auch erst nach 5, 6 Jahren in der Praxis gemerkt hat, was ich eigentlich will, brauchen kann, möchte. Super. Hey, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
Danke auch.
Und waren viele tolle Punkte dabei. Mir hat vor allen Dingen sehr gut gefallen, diese Back to the Roots, da lese ich auch immer gern drin.
Ja.
Und inzwischen halte ich ja Vorträge auch an anderen Schulen und da merke ich, wenn ich da mit meinem New Style komme und behaupte, so geht richtig Homöopathie, also mache ich nicht, aber wenn ich das machen würde, hört mir gar keiner zu.
Ja.
Und ich finde, wir Homöopathen können uns eigentlich alle beim Ähnlichkeitsgesetz treffen, egal was man dann nachher draus macht. Aber das ist der Kern und da sind wir uns wie alle einig.
Genau.
Und eben da braucht es auch kein das neues Organon für.
Nein.
Das hat mir sehr gut gefallen, dass du da nochmal drauf hingewiesen hast. Und schön hast du den Weg zu mir in die Praxis gefunden. Mir hat das sehr gut gefallen, mal live.
Mhm.
Ich merke, ich habe es einfach viel lieber, mit Menschen in echt zu reden.
Ja, ich auch.
Als die komische Kamera. Aber können nicht alle. Und deshalb auch vielen Dank dafür, dass du den Weg auf dich genommen hast. Dir gehört so ein bisschen noch der Abschlusswort von dem, was du vielleicht noch ganz wichtig findest zu mitteilen oder was so eine Essenz ist für dich. Vielleicht auch aus den langen Jahren, wo du das jetzt schon machst.
Ja.
Aber so... Was geben wir am Ende den Hörern noch mit als Abschluss?
Ja, also, wenn die Hörer jetzt solche sind, die gerne auch Tierhomöopathen werden möchten, dann würde ich mitgeben, ja, also wirklich, um ein guter Tierhomöopath zu sein, muss man mit Tieren zu tun haben. Man muss sie in die Hand nehmen, man muss sie riechen, man muss sie spüren. Man kann das nicht aus Büchern lernen. Also am besten, man hat selber Tiere. Und ja, weil das, was dann als Kommunikation entsteht und das Gefühl, das man haben muss, weil nicht alles in Worte gefasst werden kann, das kann man nur so erfahren, das kann man nicht lernen, denke ich. Ja.
Ja, das ist eine gute Essenz, weil das hast du auch angefangen und gibt einen schönen Rahmen für das, dass es eben bei der Homöopathie um Erfahrung geht. Und ich glaube wirklich, dass bei der Homöopathie nochmal mehr ist, nochmal mehr Erfahrung, einfach weil dort der theoretische Wissen auch nochmal was anderes, weil wir über Tiere im Prinzip also auch nicht viel wissen. So, also wir wissen einen Haufen so,
ja.
Ne? Und wir wissen vielleicht auch so wirtschaftliche Faktoren oder so, aber wie es nachher in so einem Innenleben von so einem Tier aussieht, das kann man ja auch nur erfahren.
Genau.
Ja, weil es kann halt nicht reden.
Nein, ne? Das Tier kommt nicht und sagt, hey, was erzählst du da für einen Blödsinn?
Genau.
Oder so.
Nein. Und beim Mensch hat man immer noch so theoretische Konstrukte, wo man vielleicht auch Dinge einfach annehmen kann, weil Menschen irgendwie so funktionieren, ne? Aber im Gespräch das rausfinden kann.
Oder man kann auf sich selber, man kann hineinfühlen sich in den Menschen als Mensch viel besser als in einen Hund.
Ja. So, ja. Sehr gut, vielen Dank. Ich wünsche auch allen Hörern einen ganz, ganz schönen Tag noch. Und alles Gute. Vielen Dank, dass du auch mit dabei warst und das mir zum Ende mitgehört hast. Wenn du Kontakt möchtest, ist wie immer alles in den Shownotes. Da werde ich alles verlinken, was wichtig ist. Dann findest du auch die Denis gut. Und jetzt verabschiede ich mich und nochmal auch von dir vielen Dank. Vielleicht bist du irgendwann mal bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Alles Gute. Tschüss.